Ich finde die Geschichten im Alten Testament wirklich faszinierend, viele der Geschichten sehr faszinierend, weil es von Menschen erzählt, die in ihrem Alltag, in ihrer Situation, in ihrem Leben versuchen, Gott zu folgen. Uns vorleben, was es heißt, weise Entscheidungen zu treffen. Irgendwie versuchen mit ihrem Leben und mit ihrem Alltag so zu leben, dass sie Gott folgen können und das tun, was Gott sagt. Ich finde es sehr faszinierend mit diesen, also wir müssen uns das ja mal ein bisschen klar machen, wie das Leben vor 3000 Jahren aussah oder vor 2000 Jahren. Das ist mit sehr viel mehr Herausforderungen, mit sehr viel Veränderung, mit sehr viel mehr existenziellen Bedrohungen gewesen, als wir das heute erleben. Und diese Menschen leben uns etwas vor von dem, was es heißt, weise Entscheidungen im Alltag zu treffen. Sie machen uns etwas deutlich mit ihrer Geschichte, mit dem, wie Gott mit ihnen Geschichte schreibt und wie Gott mit ihnen eine Geschichte geht. Sie machen uns damit etwas vor. Sie leben uns etwas vor, was es heißt, Gott zu folgen. Ich denke da an ganz viele Geschichten, möchte gar nicht weiter drauf eingehen. Es sind so viele Geschichten von einfachen Menschen, aber auch von Menschen, die große Verantwortung tragen. Und heute eben diese Geschichte mit Hiskia, einem König, der eben viel Verantwortung trägt und der in seiner Zeit, also von der Geschichte her damals, wirklich maßgeblich daran beteiligt war für Fortschritt, Sicherheit und einem guten Königreich zu sorgen. Hiskia, ein Mensch, der mich mit seiner Persönlichkeit tatsächlich wirklich beeindruckt. Ein Mensch, ein König, Joachim hat es gerade schon gesagt, bei dem nicht alles glatt ging und alles einfach so, sondern der viele Höhen und Tiefen erlebt hat, auch mit sich selber. Die Erzählungen oder die Texte zu Hiskia sind in der Bibel oder im Alten Testament unterschiedlich verteilt, sodass ich nicht heute einfach einen Text vorlesen kann und den auslege, sondern ich möchte es heute ein bisschen anders machen. Ich werde die Geschichte von Hiskia erzählen. Also es ist ein bisschen eine andere Predigt als vielleicht sonst. Ich werde sie erzählen und darin Bibelstellen immer wieder in die Erzählung mit einfügen. Ihr müsst mir also heute mal glauben, dass ich die Bibel zitiere, ohne dass ich jetzt jedes Mal die Stelle erwähne. Ich zitiere die Texte oder erzähle diese Texte aus Hoffnung für alle. Hiskia, die Bibel schreibt über ihn, Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Er liebte den Herrn und diente ihm. Er hielt sich an alle Gebote, die der Herr einst Mose für Israel gegeben hatte. Ich habe es gerade schon gesagt, trotz vieler Höhen und Tiefen und Fehlern, die er im Laufe seines Lebens erlebt hat, ist es genau das, was die Bibel abschließend über ihn sagt. Hiskia vertraute dem Herrn. Hiskia war ungefähr 25 Jahre alt, als er etwa 715 vor Christus den Thron von Juda besteigt und ihn von seinem Vater Ahas erbte. Während der Regierungszeit von seinem Vater gab es eine ganze Reihe Ereignisse, die Hiskia als Kind, als Jugendlichen sehr tief geprägt haben. Er hat mitbekommen, wie die Assyrer 732 das Nordreich eroberten und alles zerstörten. Assyrer waren nicht für Gnade und Barmherzigkeit, sondern vor allem für ihre Grausamkeit gegenüber den Besiegten bekannt in der Welt. Man weiß heute sehr viel über die Grausamkeiten und Kriege der Assyrer, weil die Assyrer eine Bibliothek angelegt haben, in der sie detailliert alle Grausamkeiten ihrer Kriegszüge dokumentiert haben. Daher wissen wir bis heute sehr viel. Säulenweise gibt es assyrische Dokumentationen. Hiskia erlebte, wie sein Vater sich aufgrund dieser Zerstörung mit Juda von Assyrien abhängig machte. Und das nicht nur politisch und finanziell, sondern sich eben auch auf die Götter Assyriens einließ. Hiskia, der an den Gott Jakobs glaubte, musste mit ansehen, wie unter seinem Vater und unter dem Joch und Eindruck der assyrischen Gewalt der Glaube der Assyrer, der assyrischen Götter, mehr und mehr zur prägenden Kraft wurde. Kein Wunder, dass die Bibel über den Vater von Hiskia ganz anders geurteilt wird. Ahas tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, wie seinem Vater David. Als Hiskia dann mit 25 den Thron bestieg und plötzlich eben selber Verantwortung hatte, begann Hiskia sofort eine geistliche Kehrtwende einzuleiten. In den Chroniken finden wir eine lange Beschreibung, wie Hiskia als König bereits im ersten Monat seiner Herrschaft den Tempel in Jerusalem wiedereröffnete und ihn gründlich reinigen ließ und möglichst also sehr viele Dinge, Türen, Pfosten, Wände mit Silber und mit Gold renovieren ließ. Er führte die Feier des Passamahls wieder ein. Was gar nicht so einfach war, weil es nämlich an ausgebildeten Priestern fehlte, die wussten, wie man so ein Fest feiert. Das Fest musste um einen Monat verschoben werden, aber Hiskia hält eben daran fest und sendet in das ganze Land Boten, um Menschen zu diesem ersten Passafest einzuladen. Es scheint, als ob sich Hiskia nach dieser Hinkehr zu Gott auch gegen die assyrische Herrschaft auflehnte. Er weigerte sich, vor allem in der Hoffnung auf die Unterstützung von Ägypten, dem assyrischen König Sargon, weiter Tribut zu bezahlen. Und aus welchen Gründen auch immer, wir wissen es nicht, aber der assyrische König ging eben nicht wie sonst gegen diese kleinen Revoluzer vor. Juda wurde für den Rest der Regierungszeit Sargons verschont. Das änderte sich aber, als der nächste König den assyrischen Thron bestieg. Sanherib, so sein Name. Und 701 war es dann soweit, dass die Assyrer in einer Strafaktion tatsächlich gegen Jerusalem marschierten. Sanherib, der Weltherrscher vom Tigris. Man kann viele Geschichten über ihn lesen. Und er ist, das wissen wir bis heute, einer der grausamsten Herrscher seiner Zeit. Er zieht mit einem Heer durch Juda und zieht bei diesem Marsch auf Jerusalem eine Schneise der Verwüstung. Dieser grausame und blutige Zug durch Juda wird in der Bibel gerade mal mit einem Satz erwähnt. Im 14. Regierungsjahr König Hiskias marschierte der assyrische König Sanherib mit seinen Truppen in Juda ein und eroberte alle befestigten Städte des Landes. Hiskia kann den assyrischen König nicht aufhalten und Ägypten kommt auch nicht zur Hilfe. Und so schickte König Hiskia einen Boten zu dem assyrischen König, der mit seinem Heer vor Lachisch stand, und ließ ihm sagen: Ich gestehe, dass ich Unrecht gehandelt habe. Ich bin bereit, dir an Abgaben zu zahlen, was du von mir verlangst, wenn du nur wieder von Juda abziehst. Und Sanherib forderte von Hiskia 10 Tonnen Silber und 1 Tonne Gold als Tribut. Hiskia gab ihm alles Silber aus dem Tempel des Herrn und der Schatzkammer des Palastes. Um die geforderte Menge an Gold aufzubringen, ließ er die Goldverkleidung der Türen und Pfosten im Tempel abreißen und übergab sie dem König von Assyrien. Hiskia, wir erinnern uns, hatte die Türen und Pfosten selbst zuvor vergolden lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was das für Hiskia bedeutet haben muss. Dass er den Tempel, den er eben selbst mit Gold und Silber ausgestattet hat und der für seine Herrschaft, für sein Leben, für seinen Glauben so wichtig war, als Zeichen der Hinwendung zu Gott und zu seinem Vertrauen und der Treue Gottes, dass er das wieder auseinandernehmen muss. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, das, was man in seinem Glauben aufgebaut hat, was man in seinem Weg als Jugendlicher irgendwie angefangen hat, aufgebaut hat, ausgestattet hat, Gott gegeben hat, alles wieder auseinanderreißen? Alles auseinanderzunehmen, um die Assyrer irgendwie von Jerusalem fernzuhalten? Und das Schlimmste dabei, es hat noch nicht mal etwas genutzt. Denn obwohl Hiskia zahlte, schickte der König von Assyrien seinen Oberbefehlshaber, den Rabschake, mit einer Streitmacht nach Jerusalem. Man muss sich das vorstellen, dieses, man gibt alles, was man hat, damit es irgendwie vorbeigeht. Und dann tauchen sie doch auf vor den Toren Jerusalems. Diese brutale Streitmacht, gegen die es aus menschlicher Sicht keine Möglichkeit auf Flucht oder Erfolg gibt. Keine Möglichkeit des Überlebens. In der Bibel wird es uns sehr bildhaft beschrieben. Es ist fast ein bisschen wie ein Film. Im Norden der Stadt Jerusalems stellen sich die Truppen vor den Toren auf. Oben auf den Mauern steht Hiskia mit seinen Beratern und eine ganze Menschenmenge von Bewohnern aus Jerusalem. Und dann tritt dieser Oberbefehlshaber, der Rabschake, auf und verkündigt die Nachricht seines Königs Sanherib. Der mächtige König von Assyrien lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Schöne Worte allein erringen keinen Sieg. Was du brauchst, sind gute Berater und lange Kriegserfahrung. Von wem erhoffst du dir Rückendeckung, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Ausgerechnet von Ägypten erwartest du Hilfe? Auf diesen zerbrochenen Stab willst du dich stützen? Er hat noch jedem die Hand durchbohrt, der sich auf ihn stützte. So ist nämlich der Pharao. Er lässt sie alle im Stich, die sich auf ihn verlassen. Vielleicht sagt ihr jetzt, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Aber sollte euch euer Gott denn wirklich helfen wollen? Der König von Assyrien bietet dir folgende Wette an. Er schenkt dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dafür aufbringen kannst. Wetten, dass es dir nicht gelingt? Ihr könnt doch noch nicht einmal irgendeinem unbedeutenden Truppenführer meines Herrn die Stirn bieten. Ihr setzt ja eure ganze Hoffnung auf Ägypten. Und noch etwas lässt mein König dir sagen. Du denkst wohl, wir sind gegen den Willen des Herrn hier eingemarschiert, um alles zu verwüsten. Dann irrst du dich aber. Der Herr selbst hat mir befohlen, dieses Land zu erobern und alles zu zerstören. Mit dieser Rede von dem Oberbefehlshaber, dem Rabschake, der unten vor dem Tor steht und oben Hiskia mit seinen Beratern, schürte der Rabschake Angst und Besorgnis auf der Mauer. Er redete nämlich Hebräisch, so dass jeder verstehen konnte, was da gesagt wurde. Und weil die Berater vom König natürlich klar Angst hatten, dass die Menschen in Jerusalem in Panik ausbrechen würden, baten sie von der Mauer oben nach runter, fast schon ein bisschen kleinlaut, den Rabschake nicht Hebräisch, sondern Aramäisch zu reden. Aber der ließ sich nicht bremsen und holte noch einmal zu einem verbalen Rundumschlag aus. Meint ihr, mein Herr habe mich mit dieser Botschaft nur zu euch und eurem Herrn geschickt? Nein, gerade die Männer dort oben auf der Stadtmauer sollen es hören. Bald schon werden sie, so wie ihr, den eigenen Kot fressen und den Hahn saufen. Hört, was der mächtige König von Assyrien euch zu sagen hat. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen. Der kann euch doch nicht helfen. Er vertröstet euch auf den Herrn und behauptet, ganz sicher wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die Stadt erobert. Fallt nicht darauf ein. Hört nicht auf Hiskia, sondern hört auf den König von Assyrien. Er will mit euch Frieden schließen und lässt euch sagen, ihr könnt euch mir getrost ergeben. Lasst euch von Hiskia nicht an der Nase herumführen, wenn er behauptet, der Herr wird uns helfen. Haben denn die Götter anderer Völker ihnen helfen können, sie retten können vor mir? Nein. Nicht ein einziger Gott konnte sein Land vor meinen Eroberungen schützen. Und da sollte ausgerechnet euer Gott, den ihr Herr nennt, Jerusalem vor mir beschützen? Sprach's, drehte sich um und zog mit seiner Streitmacht ein Stückchen weiter und überließ die Jerusalemer sich selbst und einem nervenaufreibenden Kleinkrieg. Die Meinungen, wie mit der Gefahr umzugehen sei, gingen bei den Oberen von Jerusalem weit auseinander. Es fanden große Diskussionen statt. Aber eine Frage zog sich für alle voller Angst durch. Könnte Gott sich tatsächlich auf die Seite der Assyrer gestellt haben? Kennt ihr das? Diese Momente, wo man sich fragt, ob Gott wirklich da ist? Kennt ihr diese Momente, wo man sich fragt, ob dieser Gott wirklich lebendig ist und an meiner Seite steht? Kennt ihr diese Momente, wo man vielleicht nach einer langen Glaubensgeschichte an die Punkte kommt, wo man sich fragt, was ein Leben mit Gott wirklich bedeutet? In dieser Situation spricht Jesaja ein Wort der Verheißung. So spricht der Herr, sagt Jesaja. Habt keine Angst vor den Drohungen, die du hörst. Lass dich nicht einschüchtern, wenn die Boten des assyrischen Königs über mich lästern. Ich will ihn dazu bringen, dass er seine Truppen von hier abzieht. Er wird ein Gerücht hören und darüber so beunruhigt sein, dass er umgehend in sein Land zurückkehrt. Dort lasse ich ihn durch das Schwert umkommen. Und zumindest kurzfristig entspannt sich tatsächlich die Lage. Der König von Kusch, also dem heutigen Sudan, hatte militärisch die Initiative ergriffen und die Hauptstreitmacht von Sanherib angegriffen. Und der Rabschake musste zur Unterstützung eben wieder sich dem Heer seines Königs anschließen und von Jerusalem abziehen. Aber bevor er geht, hinterließ er Hiskia noch einen ganz persönlichen Brief, in dem er Folgendes schreibt. Überschätze deinen Gott nicht. Lass dich nicht von ihm täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem wird nicht fallen. Der assyrische König kann die Stadt nicht einnehmen. Du weißt doch, wie die assyrischen Könige gegen ihre Feinde vorgehen. Ihre Länder verwüsten sie und die Bewohner metzeln sie nieder. Und da solltest gerade du verschont bleiben? Wurden denn die Städte Gosan, Haran oder Reze von ihren Göttern beschützt? Wie war das mit den Einwohnern von Telassa im Land Eden? Kein Gott half ihnen, als meine Vorgänger sie vernichteten. Und wo sind heute die Könige von Hamat und Arpad, Sephania, Henna und Ava? Der Rabschake erinnert Hiskia daran, was die Assyrer immer machen, wenn sie jemanden besiegen, was sie mit ihm und seiner Familie machen werden, wenn Jerusalem besiegt sein wird. Und das ist geschichtlich belegt. Und das ist eine Tatsache. Und das ist die Realität. Hiskia, zwischen der grausamen Realität der Assyrer und der Verheißung Gottes gesprochen, mitten in einer hektischen Krisensitzung von dem Propheten Jesaja, einem kleinen, einfachen Menschen. Was ist das für eine Position? Die Geschichte, die Realität, das, was vor Augen steht, und drei Sätze der Verheißung eines einfachen Menschen, der daran erinnert, dass Gott kann. Und dann tut Hiskia etwas, was für mich ein sehr eindrucksvolles Bild ist. Als Hiskia diesen Brief von dem Boten empfängt, diesen ganz persönlichen Brief, als er ihn empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitet ihn vor dem Herrn aus. Man muss sich dieses Bild vorstellen, finde ich, und wirklich sich bildlich eben vorstellen. Hiskia bekommt einen ganz persönlichen Brief, der ihn ganz persönlich angreift und vor Augen malt, was geschehen wird, was Realität ist, was immer in der Geschichte schon immer Realität ist und an der Hiskia nicht vorbeikommen kann. Er wird getötet werden. Hiskia wusste ganz genau, dass es nichts mehr zu tun gibt und nichts mehr zu machen gibt. Es war alles getan, was man tun konnte. Jerusalem war zur Festung ausgebaut, die Mauern waren stark, die Versorgung gesichert. Noch heute kann man in Jerusalem die Hiskia-Tunnel besichtigen, die aus dieser Zeit stammen, um die Wasserversorgung in Jerusalem zu sichern. Dankeschön, das Wort war weg. Hiskia hat alles getan, was man tun konnte. Und jetzt steht er da in dieser Sackgasse, in der Realität, in dieser grausamen Realität. Und dann geht er mit diesem Brief und mit seinen Realitäten in den Tempel und breitet sie vor Gott aus. Er legt sie vor den Thron Gottes und betet. Ich glaube, ihr kennt das genauso wie ich, dass es eine Menge Dinge oder Menschen gibt, die uns nicht loslassen in unserem Denken oder unserem Handeln. Es gibt so etwas, jeder von uns kennt das, man tut, was man kann, man macht, was man möglich machen kann, aber es hört nicht auf oder es wird nicht besser und man kommt aus dieser Sackgasse nicht raus. Es kratzt mich persönlich an, es kreist wie ein ständiger Geier in meinen Kopf und meinem Kopf und Herzen herum. Es steht alles dagegen irgendwie, wie eine Mauer eben, gegen jede Perspektive. Es können manchmal große Dinge sein, es können manchmal ganz kleine Sachen sein. Was soll ich dazu sagen? Jeder von uns, jeder von euch kennt diese Geier, die in unserem Kopf und Herzen manchmal richtig alles zerfressen, bis keine Kraft mehr da ist. Viel besser, als ich das hier irgendwie darstellen kann. Und wir alle kennen das, diese Hilflosigkeit, die einen überfallen kann, wenn Sorgen und Befürchtungen ganz ihre eigene Kräfte entwickeln. Wir sind hier alle keine Könige oder Königin. Und es steht auch nicht wirklich die realistische Gefahr, uns gegenüber abgemetzelt und vernichtet zu werden. Aber jeder von uns kennt das, das Gefühl der Vergeblichkeit, weil Geschichte, meine eigene, die meiner Kinder, meiner Familie nicht so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dieses Gefühl von, ich habe so viel Einsatz und Hingabe gegeben, aber es ist nichts geworden. Jeder von uns kennt das, dass Glaube und Vertrauen an diesen Realitätsmauern ausgebremst werden und manchmal sogar zerschellen. Wir kennen das auf unterschiedliche Art und Weise, dass der Blick nach vorne in Panik oder Lähmung führt, weil es kein Bild dafür gibt, wie es werden soll. Stehen bleiben, vor Gott hintreten, hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. So wie Hiskia das macht, vor Gott treten in seinem Tempel und diesen Brief einfach vor Gott hinzulegen und zu beten. Stehen bleiben, vor Gott treten, an seinen Thron kommen, vor ihm ausbreiten, vor ihm hinlegen wie Hiskia und dann vielleicht neu Vertrauen gewinnen, dass seine Verheißungen wahr sind. Auch wenn nicht alles so wird, wie wir uns das vorstellen. Er lebt und regiert. Stehen bleiben, vor Gott treten, vor ihm ausbreiten und neu Vertrauen gewinnen. Wir sind hier schon im Haus Gottes. Wir sind schon hier. Warum nicht vor ihm ausbreiten, was uns beschäftigt? Warum nicht vor ihm hinlegen, was uns auf dem Herzen liegt? Warum nicht vor ihm hinlegen, was uns manchmal so groß geworden ist und wo so wenig Gottes Verheißungen zu sehen sind? Wir haben Zettel und Stifte ausgeteilt. Jeder von euch hat einen Zettel und einen Stift. Wir haben hier das Haus Gottes und wir haben hier vorne den Abendmahlstisch. Schreibt doch etwas auf, was ihr vor Gott bringen wollt und breitet es hier vor dem Herrn aus. Es ist jetzt ein Moment Zeit, auf den Zettel etwas draufzuschreiben, was euch auf dem Herzen liegt und was ihr hier vorne vor Gott ausbreiten könnt. Einfach den Zettel hier vorne hinlegen. Ich würde das so machen, dass ich alle Zettel hinterher einfach dort mitnehme. Ich lese die auch nicht und wir machen auch nichts mit den Zetteln, sondern ich werde die dann einfach vernichten. Aber manchmal brauchen wir das, dass wir vor Gott hinlegen und es tatsächlich tun, wie Hiskia es getan hat. Jetzt die Zeit, wir hören ein bisschen Musik dazu und bringt doch eure Zettel hier vorne vor den Herrn. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ich danke dir dafür, dass wir vor dir ausbreiten dürfen, was uns beschäftigt und dass du das hörst und siehst. Wir wissen das nicht, wie du unser Leben gestaltest, wie das Leben uns gestaltet. Aber wir wissen, dass deine Verheißungen wahr sind und dass wir hinzutreten dürfen zu deinem Thron, zu dir, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen können, wenn wir Hilfe brauchen. Danke dafür, dass wir gerade dann an der Stelle, wo es eben mit unserem Glauben und mit all dem, was uns beschäftigt, nicht so gut und nicht so schön und nicht so nach Lobpreis aussieht, dass wir gerade dann eben hinzutreten dürfen zu dir und vor dir ausbreiten können, was uns beschäftigt. Jesus, du bist lebendiger Herr. Und du siehst uns und du gehst nicht weg, sondern trägst uns und begleitest uns durch unser Leben hindurch bis in die Ewigkeit. Amen. Möchte noch jemand wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist? Ja? Ach, das ist für unsere mitteleuropäischen Ohren im 21. Jahrhundert nicht gut zu hören. Aus Jesaja 37. Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Und der König von Assyrien, Sanherib, brach auf, zog weg und kehrte wieder heim und blieb zu Ninive. Es begab sich aber, als er anbetete im Hause Nisroch seines Gottes, erschlugen ihn seine Söhne Abdramelech und Sarezer mit dem Schwert und sie flohen ins Land Ararat. Und sein Sohn Aschadon wurde König an seiner Stadt. Als historisch belegt gilt, dass Jerusalem tatsächlich nicht erobert wurde, weil in den Aufzeichnungen Assyriens völlig unüblich, nur sehr wenig zu diesem Feldzug berichtet wird und eben sonst diese ganzen Dokumentationen von Grausamkeiten tatsächlich fehlen. Und es gibt tatsächlich Aufzeichnungen darüber, die davon berichten, dass Sanherib später von seinen Söhnen umgebracht wurde. Amen.